Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge lautet: Erlebte Gewalt in der Geburtshilfe, was du jetzt tun kannst. Und dafür habe ich mir mal wieder eine Expertin ins Podcast-Studio eingeladen, denn ich finde, hier braucht es professionelle Unterstützung, denn es ist ein unglaublich schweres, aber gleichzeitig ein so, so wichtiges Thema, was wir unbedingt thematisieren wollen. Deswegen wünsche ich dir nun von Herzen viel Freude beim Zuhören der heutigen Podcast-Folge. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema: Erlebte Gewalt in der Geburtshilfe, was du jetzt tun kannst. Und für dieses so, so wichtige Thema habe ich eine Expertin bei uns im Podcast-Studio, und zwar Melanie von Holistic Birth Doc. Der ein oder andere von euch kennt sie wahrscheinlich über diesen Instagram-Kanal. Sie ist Mama und Assistenzärztin und sie waren schon einmal bei uns im Podcast-Studio zu Gast. Deswegen freue ich mich natürlich riesig, sie wieder an Bord zu haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Melanie. Schön, dass du da bist.
Danke dir, liebe Leonie. Ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung.
Ja, Melanie, ich habe es eben schon gesagt, es ist ein echt schwer belegtes Thema, was aber gleichzeitig unglaublich wichtig ist. Und weil es so schwer ist, sollten wir unbedingt darüber sprechen. Und jetzt natürlich eingangs meine erste Frage: Wo würdest du sagen, beginnt denn überhaupt Gewalt in der Geburtshilfe? Und hast du hier Beispiele für uns, wie man das Ganze konkret so eingrenzen kann?
Ja, also ich muss erstmal was ganz Wichtiges vorab sagen, weil ich immer wieder Nachrichten von Frauen bekomme, die gar nicht denken, dass sie Gewalt erlebt haben. Also es ist ein super individuelles Thema. Es hängt total davon ab, wie man das empfunden hat, ob man sich machtlos etc. gefühlt hat. Und das Opfer entscheidet, ob es Gewalt war oder nicht. Es kann nicht sein, dass sich irgendeine Instanz, oft ja auch dann die ÄrztInnen oder das medizinische Personal, darüber stellen und sagen, nee, das war gar keine Gewalt. Das ist nur, weil die Frau falsche Erwartungen an die Geburt hat. Diesen Mythos, finde ich, den gibt's jetzt auch immer häufiger zu lesen. Genau, deswegen ist mir das super wichtig, das zu sagen: Das Opfer entscheidet selbst, ob es Gewalt war. Und es gibt aber auch so ein paar offizielle Definitionen von der Weltgesundheitsorganisation, was ich total toll finde, dass sie das auch mittlerweile auf dem Schirm haben. Und da kann man so ein bisschen in grob gesagt drei große Schubladen unterteilen. Einmal gibt es auf jeden Fall die körperliche Gewalt. Ich glaube, das ist auch das, was so die klassische Definition ausmacht oder wo wir alle dran denken, wenn man das Wort Gewalt hört. Das ist in der Geburtshilfe natürlich nicht so, dass dann da irgendwie Schläge erfolgen oder sowas. Also so offensichtlich ist es nicht mal. Es ist eher sowas wie auch Körperlichkeiten, aber dann zum Beispiel immer noch subtiler. Also stellen wir uns mal vor, die Gebärende liegt da im Kreisbett, ganz klassisch leider immer noch auf dem Rücken. Dann kommt einfach der oder die Oberärztin reinmarschiert, stellt sich vielleicht auch gar nicht vor, zieht sich direkt Handschuhe an und untersucht vaginal, ohne irgendwie da aufzuklären, die Einwilligung einzuholen oder vielleicht sogar auch entgegen der Einwilligung und tut das so kurz ab wie, ach, das gehört nun mal dazu, jetzt hier mal nicht groß Worte verlieren, wir machen jetzt einfach mal. Da steckt tatsächlich auch direkt schon wieder psychische Gewalt mit drin, weil einfach dieses übergangen werden, dieses nicht ja auf die Ängste und Sorgen der Frau eingehen, das ist auch direkt wieder psychische Gewalt. Also wie man merkt, es verschwimmt auch alles immer viel ineinander. Genau, aber für psychische Gewalt habe ich auch noch weitere Beispiele, wie ganz oft auch verbale Gewalt. Ist übrigens auch nicht nur von Männern oder den ÄrztInnen ausgeübt, auch die Hebammen können das leider machen. Es kann tatsächlich einfach von jeder Person einem passieren. Und bei der verbalen Gewalt sind tatsächlich auch solche Sätze wie, ach, jetzt weinen sie doch mal nicht, das bringt ihnen jetzt auch nichts. So ein Kleinreden, also dass man ja fast schon negiert, was die Frau gerade empfindet. Und das ist dann so ein ganz, ganz fieses Zusammenspielen aus, man selbst bekommt das Gefühl vermittelt, irgendwie empfinde ich hier falsch. Man ist ja sowieso unsicher, wenn man in so einem ganz neuen Setting ist. Vielleicht ist es auch das erste oder zweite Mal, dass man ein Kind zur Welt bringt. Also ist eh alles komplett neu. Und dann geht man noch in dieses Setting, wo man eigentlich sehr abhängig davon ist, wie einem dieses medizinische Personal begegnet und auch wie mit einem umgegangen wird in medizinischer Hinsicht, ne? Genau. Und deswegen sind diese Sätze auch so knallhart, die da in so einem verletzlichen Moment wirken können. Und dann, wenn wir noch zu dem dritten großen Punkt kommen wollen, das ist so politische und strukturelle Gewalt. Also wirklich, in welche Umgebung man sich begibt, wenn man sich zum Beispiel für eine Klinikgeburt entscheidet. Wir wissen sicherlich alle mittlerweile, dass es einen großen Hebammenmangel gibt, dass das Gesundheitssystem nicht mehr lange wird fortbestehen können, so wie es gerade ist. Und dann kann man tatsächlich auch verstehen unter struktureller Gewalt, dass man unter der Geburt alleine gelassen wird, weil die Hebamme, die vielleicht gerade da nachts im Dienst ist, 4, 5 Geburten gleichzeitig betreuen muss. Also hier sind auch ganz doll die Punkte nicht den Personen oftmals an sich zugeschrieben, weil die Hebammen, die in diesem System arbeiten, erkennen diese Missstände ja auch oft an. Es ist ein ganz multifaktorielles Geschehen leider. Und genau. Manchmal ist es dann noch so, dass die Gebärende, ich habe es ja auch selber leider schon erlebt, im Kreißsaal, ich arbeite ja im Kreißsaal, bin halt gerade in Elternzeit noch, aber im August geht es wieder los. Deswegen versuche ich mich auch gerade schon wieder ein bisschen darauf einzustellen. Ich war leider auch schon diejenige, die dann da hektisch irgendwie an der Kreißsaaltür stand, weil gerade niemand anders aufmachen konnte und gesagt hat, oh, tut mir total leid, wenn Sie es noch irgendwie aushalten können, dann fahren Sie gerne nochmal nach Hause. Da sind sie eh besser aufgehoben. Man versucht das dann auch so ein bisschen gut zu reden. Klar kann das für manche Gebärende stimmen, dass sie sich zu Hause gut aufgehoben fühlen, weil es die heimische Situation ist. Aber eigentlich macht man es unter dem Deckmantel, ey, wir laufen hier gerade über, wir haben gar keine Kapazitäten. Und das ist dann leider auch strukturelle Gewalt. Das erstmal so grob.
Also du hast jetzt gerade schon die strukturelle, die psychische und die verbale Gewalt genannt. Welche Form findet man denn jetzt in 2024 gerade so am häufigsten? Also wenn ich dir jetzt zugehört habe, würde ich sagen, strukturelle plus psychische Gewalt. Kann man das so sagen? Und wenn ja, gibt's da aktuelle Zahlen?
Also wovon wir auch immer ganz häufig sprechen, wenn man sich dem bewusst ist, ist die sogenannte Interventionskaskade. Das ist auch das, wenn in den Geburtsablauf eingegriffen wird, dass dann ganz oft am Ende etwas passiert, was eigentlich die Gebärende nicht wollte, das medizinische Team vielleicht auch nicht. Ganz oft endet eine Geburt zum Beispiel in einem Kaiserschnitt. Das ist jetzt per se erstmal keine Gewalt, aber da kann man zum Beispiel sehen, die WHO sagt zum Beispiel, 10-15% der Kaiserschnitte sind medizinisch indiziert und wir in Deutschland haben zum Beispiel gerade eine Kaiserschnittrate von 30,9%. Das sind so die Zahlen, die ich dazu habe. Und es ist, wie gesagt, per se keine Definition von Gewalt, aber es ist auch etwas, was Frauen ganz oft traumatisiert. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden aus, ist eine Geburt wirklich traumatisch verlaufen, weil mir Gewalt in dem Sinne zugeführt wurde, weil ich verbal angegangen worden bin, weil ich übergriffig körperlich behandelt wurde, oder ist mir ein Trauma widerfahren, weil etwas so sehr mich geschockt hat, dass, ja, wie soll ich es beschreiben? Also zum Beispiel, was dafür ein gutes Beispiel ist, was mir auch erst seit kurzem bewusst ist, dass das traumatisch und auch gewaltvoll sein kann. Bei einem Kaiserschnitt wird eine Frau während der Frau die Beine festgebunden. Und wenn das die Frau nicht vorher weiß oder man das gar nicht ankündigt, sondern einfach tut, kann das gewaltvoll erscheinen, kann traumatisierend wirken und von der medizinischen Seite gar nicht so empfunden werden. Also das kann man irgendwie so in Worte fassen, weil Statistiken dazu, was jetzt wirklich in diesen Untergewaltformen passiert, gibt es gar nicht so genau. Es gibt viele Erhebungen mittlerweile, ein Glück, wo die Frau dann wirklich gefragt wird, wie haben Sie das empfunden? Auch die verschiedenen Fragebögen, es werden noch immer mehr Doktorarbeiten darüber zum Glück geschrieben. Genau, aber so ansonsten mit Zahlen ist es, glaube ich, schwierig, weil es auch so individuell halt ist.
Ja, und das ist wiederum auch das Dilemma, oder? Also, dass es so individuell ist und dass man sich selbst und seine Wahrnehmung als Mama dann ja auch teilweise in Frage stellt, oder?
Genau. Und es hängt halt total dolle davon ab, wie auch das Gewaltempfinden von der ausübenden Person ist. Also, wir sind da alle nicht für geschult. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei den Hebammen-Studiengängen aussieht. Die machen ja mittlerweile nicht mehr nur eine Ausbildung, sondern auch ein Studium. Ob da vielleicht diese Themen mit eingebunden sind, ich kann nur von mir sprechen. Im Medizinstudium war das gar kein Thema. Also es ist sowieso ein allgemeines Medizinstudium, wo man ja gar nicht auf die verschiedenen Fächer in dem Sinne vorbereitet wird, wie es wirklich in der Praxis dann sein wird. Und auch jetzt in der, ich bin ja Assistenzärztin, da macht man 5 Jahre noch die Facharztausbildung. Und auch dort ist keine Zeit für sowas. Du läufst einfach mit den erfahreneren Leuten. Alle haben Personalmangel, alle sind gestresst. Und du versuchst einfach aufzuschnappen, wie man irgendwie was macht. Und was natürlich hinten runterfällt, leider, ist dieses Zwischenmenschliche. Obwohl das gerade in solchen Fächern so wichtig wäre, ne? Ist leider so.
Das leitet mich dann jetzt zu meiner nächsten Frage, das, was du gesagt hast. Denn wie kommt es überhaupt zu Gewalt in der Geburtshilfe? Du bist ja gerade kurz drauf eingegangen, die strukturellen Engpasssituationen, die Hektik und alles, was noch dazu kommt. Aber ist es das, was es quasi ausmacht?
Total, das einerseits. Und ich finde, dass auch noch ein ganz anderes, riesengroßes Thema mit reinspielt, nämlich das Patriarchat. Ist ja so ein Begriff, mit dem man irgendwie immer häufiger um sich wirft. Aber ich muss sagen, gerade in der Frauenmedizin hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Also vielleicht hier als kleines Beispiel, wir Frauen sind erst seit 1899 zum Medizinstudium zugelassen. Also man kann eigentlich sagen, ab dem 20. Jahrhundert. Und davor war das halt alles komplett männergeprägt. Also ich will damit gar nicht sagen, dass die Gewalt halt nur von Männern ausgeht, aber sie ist halt in diesem männlichen Weltbild, wie wir es gerade vor uns haben, wie es auch immer noch besteht. Der weiße Mann ist privilegiert und hat eigentlich die Macht in ganz vielen Strukturen und so halt auch noch in der Frauenmedizin. Und historisch gesehen ist es halt auch extrem dort so erwachsen, dass wir Frauen erst so spät zum Medizinstudium zugelassen worden sind und somit alles sehr hierarchisch, sehr gewaltvoll auch schon in der Sprache geprägt ist. Also wenn ich mir so Begriffe überlege, die es da so gibt wie Zangengeburt, Kaiserschnitt, Dammschnitt, das Köpfchen schneidet ein. Das sind alles so Wörter und Begriffe, wo ich eine Gänsehaut kriege für so ein magisches Naturphänomen, wie ein Kind zur Welt bringen. Also klar, es ist alles medizinisch, es ist Geburtsmedizin, über die wir hier sprechen. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt als Frau, die selbst auch ein Kind zur Welt gebracht hat, nochmal neu entscheiden würde, würde ich niemals solche Begriffe irgendwie verwenden, weil das sind ja auch die Begriffe, die ich mit Patientinnen in dem Sinne, wir sagen in der Klinik ja immer Patientin, wobei eine Schwangere für mich per se keine Patientin ist, ist auch ein Thema, aber ein anderes. Nee, genau, also man bespricht sich ja mit den Frauen, die da im Kreißsaal sind und allein wenn man dann solche Begriffe irgendwie hört, kriegt man es sofort mit der Angst zu tun, finde ich. Also das ist für mich auch nochmal auf jeden Fall ein riesengroßer Punkt, warum diese Gewalt immer noch in der Häufigkeit vertreten ist. Und wir haben halt alle diese patriarchalen Strukturen internalisiert. Also auch ich bin damit ja aufgewachsen. Wir alle wachsen da irgendwie immer noch mit auf. Und deswegen will ich auch gar nicht mit dem Finger irgendwie auf alle zeigen und sagen, du bist schlecht und du hast das falsch gemacht und der männliche böse Chefarzt, sondern letztendlich ist es ein System, ein systemisches Problem, was wir aber irgendwie nicht angehen wollen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, obwohl wir so viele betroffene Frauen in Deutschland haben. Wenn man sich das in Zahlen ausdrückt, es sind bis zu 200.000 Frauen pro Jahr von einer negativen bis gewaltvollen Geburtserfahrung betroffen. Also das ist eine riesige Anzahl von Menschen, von Frauen, die dann in ihre Mutterschaft starten sollen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, was so ein Land eigentlich hat, die nächsten Generationen, die unser Wirtschaftswachstum voranbringen sollen. Und trotzdem hat es irgendwie keiner in diesen sozialen Bereichen auf dem Schirm, was da so abgeht. Jede zweite bis dritte Frau ist betroffen, kann man mittlerweile sagen. Und diese 200.000 Frauen, das sind halt negative bis gewaltvolle Erfahrungen. Es gibt aber auch Statistiken, die sagen, 10-12% aller Frauen, die eine Geburt erleben in Deutschland, sind traumatisiert. Also das ist wirklich dann mit einer psychischen Erkrankung einhergeht. Also dieses klassische Trauma, dass man wirklich Flashbacks hat, nicht schlafen kann etc. Und das wiederum sind auch wieder ungefähr 70.000 Frauen pro Jahr, die halt in diesen 200.000 Frauen auch schon inbegriffen sind. Aber wir sprechen da halt nicht einfach nur von, ja, dann war es jetzt halt nicht so, wie du es dir gedacht hast. Du hattest ja auch wirklich eine große Erwartungshaltung. Hauptsache Mama und Baby sind gesund. Das hört man dann ja so oft, was auch nochmal die eigene Erfahrung kleinredet, oft auch zu einer Retraumatisierung führt und einfach gar nicht erfasst, was wichtig ist. Unsere mentale Gesundheit ist mindestens genauso wichtig wie unsere körperliche. Und ja, das wird mittlerweile noch nicht gut genug erfasst, geschweige denn irgendwie dagegen angearbeitet. Also weil es so viele einfach nicht wahrhaben wollen, es nicht richtig wissen und da einfach irgendwie so drüber gegangen wird, leider.
Boah, danke dir. Ja, das, was mir jetzt gerade so total im Kopf blieb, ist dieses Thema mit der Sprache und vor allem auch das, was du gesagt hast, dass eine Geburt etwas Natürliches ist. Und es fühlt sich irgendwie an von deinen Schilderungen, von den Erlebnissen, die ganz viele betroffene Frauen haben, als würde es mehr ein Vorgang sein. Also so nach dem Motto, jetzt ist das Baby da, jetzt ist der Prozess abgeschlossen und als wäre das so ein strukturelles Abarbeiten. Und du hast gerade die Zahlen genannt. Was sind denn die ersten Schritte, die neue Mamas, die während der Geburt Gewalt erlebt haben, was du diesen Mamas empfehlen kannst? Also wenn jetzt hier uns gerade Menschen zuhören, die wissen, oh, ich habe Gewalt in der Geburt erlebt oder sich jetzt hier in deinen Worten auch wiederfinden und es jetzt gerade erst spüren, was würdest du diesen Menschen empfehlen?
Ja. Also ich erlebe es tatsächlich auch ganz oft, dass ich Nachrichten bekomme, das hatte ich ja auch eingangs schon mal kurz angeschnitten, wo nachgefragt wird, wie schätzt du das und das ein, mir ist das und das widerfahren, wo so eine ganz große Unsicherheit vorliegt, so auch ganz viel Schuldgefühle und Scham sind dabei. Das ist ja auch das, was ganz oft emotional oder emotionale Begleiterscheinungen von einer Gewalterfahrung sind, dass man den Fehler bei sich selbst sucht, dass man sich denkt, ach, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, das kann doch nicht sein. Ich bin da doch einfach nur hin und wollte niemandem was Böses und mit mir wurde so schlimm umgegangen. Das kann nur sein, dass ich vielleicht auch falsche Signale gesendet habe. Aber hier ganz großes Stopp. In diese Richtung bitte gar nicht weiterdenken. Und der erste große Schritt, der erfolgen darf, ist, wie es viele zum Glück auch machen, nach außen gehen. Wie zum Beispiel mir eine Nachricht schreiben oder gerne mit dem Partner, der Partnerin sprechen, eine Freundin mit ins Boot holen. Also wirklich einfach erstmal es schaffen, darüber zu sprechen, weil man dann plötzlich eine objektivere Außenmeinung auch gespiegelt bekommt, dass das natürlich nicht richtig lief. Also hoffentlich, dass dann da nicht noch jemand sitzt, der auch traumatisiert ist. Also da vielleicht auch gucken, wen frage ich denn jetzt? Also ich bin gerne Ansprechperson. Es gibt noch ganz viele andere tolle Accounts, die ich sicherlich später nochmal nennen kann. Genau, das ist für mich auf jeden Fall einer der allergrößten Schritte. Was damit einhergeht, sich Hilfe zu holen. Also ich finde, es ist so ein bisschen fließend, diese Punkte, weil man bekommt ja schon Hilfe, sobald man ins Reden kommt, hoffentlich. klar, wenn da wirklich eine schwere Traumatisierung vorliegt, was ich vorhin kurz beschrieben hatte, dass es eine PTSD ist, also so eine posttraumatische Belastungsstörung, ist gar nicht selten, dass wirklich da Albträume vorliegen, dass man ins Zittern gerät, dass man, wenn man, keine Ahnung, in der U-Bahn unterwegs ist und plötzlich einem so ein Geruch in die Nase kommt, wo man vielleicht an diese Kreislaufsituation erinnert wird und diese klassischen Flashbacks hat, das kann man ja auch nochmal googeln, was da vielleicht alles dazu gehört, dann ist natürlich wirklich Hilfe holen in einer professionelleren Umgebung angebracht, wirklich therapeutische Hilfe. Da bin ich jetzt auch nicht die richtige Person, die dafür ausgebildet ist. Da muss man dann wirklich gucken, dass man da an wen Richtiges gerät und da dann vielleicht auch wirklich die Therapie macht, in der Hoffnung, dass man das aufarbeiten kann. Genau, was auch tatsächlich noch sehr häufig ist, was ich gerne dazu erwähnen würde, es ist nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, auch eine Wochenbettdepression ist zum Beispiel viel, viel häufiger nach so einer negativen Geburtserfahrung damit assoziiert. Also Alarmzeichen wären hier auch, die Bindung zum Kind leidet, man empfindet gar nicht diese Gefühle, also es ist sowieso auch da wieder alles individuell, wir sind nicht alle plötzlich Mutter und der Mutterinstinkt kickt, das darf alles sein, aber es gibt natürlich Abstufungen aus, ich bin jetzt gar nicht himmelhoch jauchzend und ich kann gar keine Bindung zu meinem Kind aufbauen, ich fühle mich einfach leer, ich kann nicht aufstehen, das sind alles Anzeichen einer Wochenbettdepression und ist bis zu 4 bis 5 Mal häufiger der Fall, wenn man so eine gewaltvolle Geburtserfahrung gemacht hat. Das ist für mich auch nochmal super wichtig zu erwähnen. Das wären erstmal so die Punkte, würde ich sagen, die total wichtig sind, dass man die auf persönlicher Ebene für sich klar hat, weil man selbst ist natürlich am wichtigsten in dieser Situation. Und was ich auch noch manchmal oder gerne mit auf den Weg gebe, wenn denn die Kräfte dafür reichen und man vielleicht auch schon in einer anderen Phase ist, dass man wütend ist, dass man diese Ungerechtigkeit ans Licht bringen möchte, dann kann man auch gerne in die Außenkommunikation erstmal mit dem Geburtspersonal gehen, was da wirklich anwesend war. Der allererste Schritt wäre hier zum Beispiel den Geburtsbericht anfordern. Es wird immer ein Geburtsbericht unter der Geburt erfasst, den gibt es schriftlich und das Klinikpersonal ist verpflichtet, einem das auszuhändigen. Manche stellen sich da auch quer und ich weiß auch nicht immer so genau, warum. Also es ist immer so ein Machtgehabe gefühlt. Also es war doch die Geburt der Frau. Also ich finde, die Frau steht hier oben und danach sollten wir eher so demütig als DienstleisterInnen ja versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Naja, auf jeden Fall gibt es da auch öfter Schwierigkeiten, dass das nicht so einfach ist, aber darauf kann man bestehen. Im Notfall sich auch mal an den Klinikdirektor, Direktorin wenden. Das ist meistens nochmal so eine neutralere Person, die vielleicht da so ein bisschen vermitteln kann. Genau, und dann gäbe es eigentlich auch immer die Chance eines Geburtsnachgesprächs, dass man wirklich nochmal mit diesem Geburtsteam sich zusammensetzt und hier auch Obacht. Ich würde immer eine Person mitnehmen, weil das auch belastend sein kann, wenn man wirklich nochmal bespricht, was da alles war. Und man hört leider auch ganz oft dann in diesem Gespräch, dass das alles gar nicht so war. Und dass das doch die Frau gar nicht einschätzen kann, weil das ist hier Medizin auf höchstem Niveau. Und das wird hier jeden Tag so gemacht und das kann gar nicht traumatisch sein. Also hier schon mal vorab. Trotzdem finde ich, klar, jetzt könnte man vielleicht sagen, warum sollte ich mir das überhaupt antun? Natürlich kann das jeder für sich selbst entscheiden, wenn man schon weiß, dem bin ich nicht gewachsen, dann vielleicht doch lieber nicht diesen Schritt gehen. Aber ich persönlich finde, wenn man irgendwie die Kraft in die Richtung aufbringen kann und da vielleicht auch eine Doula oder die eigene Hebamme hat oder einen Partner, Partnerin, der oder die sich für einen stark machen kann und da wirklich nebendran sitzt oder vielleicht sogar auch die Kommunikation für einen übernimmt, kann das wirklich was bewirken, weil es so wichtig ist, dass wir den Kliniken auch zeigen, was alles schief läuft. Also eigentlich ist auch die Klinik leider ja ein marktwirtschaftliches System, weil es eben alles, fast alle privatisiert sind und nicht einfach staatlich gesteuert ist. Deswegen ist da auch immer ein, wie sagt man? Ich bin ja auch hier mitten noch in der Stilldemenz, Schlafmangeldemenz. Deswegen seht es mir nach, wenn meine Worte nicht immer ganz akkurat auf dem Punkt sind. Ich will sagen, da sind marktwirtschaftliche Gedanken, Hintergedanken hinter. Die müssen sich ja rentieren. Also es ist wichtig, dass sie Geld einnehmen. Und wenn plötzlich wir Schwangeren wegbleiben, weil einfach diese Geburt da so kacke lief, dann spätestens dann wird sich was bewegen. Nur leider werden ja auch immer mehr kleinere Kliniken geschlossen, dass wir gar nicht mehr so viel Auswahl haben. Also es ist so ein kleines Dilemma. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also es ist nicht nur, dass dieses Klinikpersonal so die Macht hat, sondern auch wir, die uns da, die sich da ja eine Leistung eigentlich erkaufen mit den Krankenkassen, wir zahlen da ja auch für, haben Macht. Genau, und ich glaube, das ist super wichtig und kann einen auch so ein bisschen empowern zu sagen, ey, nicht nur ich will was von euch, ihr wollt auch was von mir. Und deswegen komm mal hier, lass mal hier in die Kommunikation gehen. Genau. Dann gibt es ja auch wirklich diese Eskalationsstufen, wo man sagt, ey, ich zeige das jetzt an, da ist so viel falsch gelaufen, ich erstelle jetzt eine Strafanzeige. Ich finde, das ist so die fast schon letzte Nummer, die man machen kann. Und ich finde, das ist auch schwierig. Also ich würde da gerne so eine kleine Warnung aussprechen, weil ganz oft leider die Ärzte, die Ärztinnen, die anwesend waren, ich will nicht sagen, dass sie bevorzugt werden, aber das sind natürlich Menschen, die, das ist deren täglich Brot, die mit diesen Situationen zu tun haben und die können natürlich in diesem Rechtssystem das besser darstellen, besser verkaufen etc. Deswegen würde ich hier gerne ein Stück nochmal zurücktreten. Es gibt nämlich eine ganz, ganz tolle Stelle von der Ärztekammer, das heißt Schlichtungsstelle. Da werden einem umsonst JuristInnen an die Hand gestellt, die dann mit einem das einmal durchspielen. Also wenn man wirklich so weit ist, dass man das in der Art eskalieren lassen möchte, zu einer Strafanzeige bringen möchte, um hier wirklich nochmal das Wort zum Sonntag irgendwie zu sprechen, kann ich total verstehen, ist auch wichtig, diese Zeichen. Aber es ist halt auch wichtig, dass man sich dem bewusst ist, wie klein eigentlich die Chance ist, dass man da gewinnt. Und deswegen vielleicht vorher diese Schlichtungsstelle aufsuchen. Da kann man auch sich diese anwältlichen Ratschläge holen und das sogar kostenlos. Und eventuell findet man da ja auch dann auch eine Lösung, weil es wirklich ja nochmal ein Zeichen ist, hey, ich bin sogar bereit, so weit zu gehen. Ich möchte jetzt hier, dass ich erhört werde. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch die Kliniken bereiter sind, auf einen zuzutreten. Genau. Das sind so die Punkte, die ich immer empfehle. Und ich muss sagen, mir fehlt da tatsächlich ein Gremium, was einfach mal so Gewalt in der Geburtshilfe erfassen würde, wo man wirklich sich mal einfach hinwenden könnte, das zu melden. Ich bin auch im Kontakt mit der Ärztekammer. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in irgendeiner Art schon gibt. Ich konnte da offiziell nichts finden und habe bislang auch noch keine Antworten per E-Mail erhalten. Aber vielleicht ist das ja auch etwas, wo wir zukunftsmäßig darauf hinarbeiten könnten. Ja, genau. Jetzt habe ich viel geredet.
Ja, ich finde, du hast gerade total wichtige Sachen gesagt. Also vielen, vielen Dank. Gibt es denn noch spezielle Anlaufstellen, die du sonst noch für Betroffene empfehlen kannst?
Ja, schöne Frage, dass du das auch nochmal aufgreifst. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Ärztin auf Instagram, Dr. Ute Taschner. Kann ich dir gerne auch dann noch alles schicken für die Shownotes. Und die hat so einen tollen Kurs erschaffen. Ich muss auch einmal kurz nachlesen, wie der heißt. Wenn die Geburt zum Trauma wird. Das ist ein Kurs, wo man zur Traumabegleiterin ausgebildet wird. Ich bin auch gerade dabei, den zu machen. Was jetzt natürlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, keine Psychotherapie ersetzt. Aber es ist einfach dafür da, dass gerade auch medizinisches Personal, was in diesem Gebiet arbeitet, sprich in der Geburtshilfe oder der Geburtsmedizin, Hebammen, Ärztinnen, Doulas, für all diese Leute ist das ausgelegt, dass man einfach auch traumasensibel wird. Dass man merkt, mit welcher Sprache spreche ich hier, was kann vielleicht eine Retraumatisierung auslösen? Ich wünschte, dass das ein Muss wäre für alle Leute, die irgendwie im Kreißsaal tätig sind. Das wäre der Wahnsinn. Genau, also wenn ihr irgendwie ein Trauma erlebt habt oder falls ihr auch Hebamme etc. seid, schaut euch gerne mal das Profil von dieser tollen Ärztin an. Ich vermute, dass sie auch, wenn man sie anschreiben würde, einem vielleicht sogar Kontaktdaten nennen könnte von einer Person, die vielleicht in der Nähe ist, wenn man das als persönliches Gespräch braucht, die auch schon diesen Kurs gemacht hat und dann einem da vielleicht Unterstützung bieten kann. Weil es sind auch einfach Themen, die ja die Menschheit noch nicht richtig auf dem Schirm hat. Und wie soll man dann, auch wenn man zum Beispiel klassische Psychotherapeutin ist, heißt es ja nicht, dass man dann genau auf diesem Feld super ausgebildet ist. Das klingt für mich alles so nach Zusatzausbildungen, Zusatzweiterbildungen, wo wir noch gar nicht stehen gerade. Ich denke, es wird klar, was ich sagen will. Genau. Und ansonsten gibt es auch ganz tolle Accounts. Ich bin zum Beispiel auch selber Mitglied in zwei gemeinnützigen Vereinen oder Organisationen. Green Birth e.V., das ist auch eine Gruppe von tollen Menschen, die sich das auf den Schirm geschrieben hat, auch mit Petitionen etc., einfach dieses Thema voranzutreiben. Da sind sowohl Frauen oder Menschen willkommen, die eine traumatische Geburtserfahrung gemacht haben, als auch welche, die sich dafür einsetzen wollen, dass dieses Thema größer wird. Motherhood e.V. ist noch eine Ecke größer. Die haben auch ein ganz, ganz tolles Insta-Profil, wo wirklich immer mal wieder Erfahrungsberichte gepostet werden, wo man, wenn man sich unsicher ist, war das jetzt eine Gewalterfahrung oder nicht, einfach sich mal ein bisschen einlesen kann, sich zusammentun kann mit anderen Frauen. Genau, es gibt auch noch eine tolle Seite, beziehungsweise es ist auch ein Telefon, Hilfetelefon, schwierige Geburt. Das ist auch eigentlich eine ganz tolle Notfallanlaufstelle, wenn man wirklich vielleicht gerade frisch diese Geburt erlebt hat und gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, kann man da einfach mal anrufen. Ist super, dass es sowas gibt. Genau. Ich glaube, das wären erstmal so die Kanäle, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
Ja, super, danke dir. Das werde ich alles auch noch in den Shownotes hinterlegen, damit ihr, die uns jetzt hier gerade zuhören, nachschauen und euch dort durchklicken könnt. Und ja, Melanie, du hast es eben schon kurz gesagt, du hast berichtet, wie du dich selbst engagierst, mit der Ärztekammer zum Beispiel. Aber was können wir als Gesellschaft denn eigentlich machen, um das Thema zu thematisieren und das Ganze zukünftig zu vermeiden, damit es eben gar nicht erst zu Gewalt in der Geburtshilfe kommt? Was hättest du da für die Ideen für uns?
Ja, total. Also, was mein allererster Punkt wäre nicht immer so zu urteilen, sondern einfach mal zuhören. Also ich finde, es ist auch schwierig, auch wenn ich selbst das gar nicht anwende auf so eine Gewalterfahrung. Es ist ja total schwer, wenn jemand mit einem Problem zu einem kommt. Man ist immer sofort in der Lage, oh, jetzt möchte ich helfen. Jetzt gebe ich einfach mal einen ungefragten Ratschlag. Ich kann ganz schlecht dieses Gefühl aushalten, weil es ist ja gerade eine unangenehme Stimmung und der andere Mensch ist vielleicht traurig, sonst irgendwas. Ich finde, da müssen wir alle dran arbeiten. Es ist nicht nur für so eine Gewalterfahrung unter der Geburt der Fall, ne? Und was ich da ja leider schon erwähnt hat, ist nämlich da ganz oft die erste Reaktion, eine Frau erzählt von dieser blöden Geburtserfahrung und ganz oft kommt dann halt dieses niederschmetternde, ich mache so eine abwertende Handbewegung, so eine wegwerfende Handbewegung hier gerade, das seht ihr ja nicht, dieses Kleinreden, so ein, ach, sei doch froh, dass dein Baby jetzt da ist. Jetzt kannst du auf andere Gedanken kommen. Jetzt ist das geschafft. Hauptsache, ihr seid gesund. Das sind so diese Sprüche, die das so kleinreden, ne? Und ich finde, da können wir als Gesellschaft ganz, ganz doll dran arbeiten. Sowohl in dieser gesellschaftlichen Hinsicht, aber auch angefangen bei der einzelnen Person. Einfach mal zuhören. Es aushalten, dass da gerade was erzählt wird, was man sich vielleicht auch selbst gar nicht vorstellen kann. Das ist auch etwas, das glaube ich nicht, dass das einfach unglaubwürdig gemacht wird. Das ist auch das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Das kann nicht sein. Du warst bestimmt so im Delirium mit deinen Geburtshormonen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das musst du irgendwie falsch interpretiert haben. Das sind so diese ganzen Standardsprüche, die man hört, ne? Anstatt einfach zuzuhören, offene Fragen zu stellen. Und man kann auch immer einfach fragen, hey, was brauchst du gerade? Kann ich dir irgendwie helfen? Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht das, was diese Person braucht, sondern es ist einfach ein offenes Ohr. Genau, ich finde, das ist so ein erster, eigentlich auch recht niedrigschwelliger Schritt, den man machen kann. Und ansonsten finde ich auch ganz, ganz wichtig, was auch so ein typisches Anzeichen des Patriarchats ist, dass man einfach mal dazulernen darf. Also, dass man nämlich offen zuhört und meine andere Perspektive bekommt für etwas. Auch gerade Männer, die halt nie gebären werden oder nie schwanger sein werden, sind ja auch ganz schnell dabei, dieses Mansplaining zu machen. Ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Und so kann das gar nicht sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es hier nicht die Aufgabe der Frau ist, die diese gewaltvolle Geburtserfahrung gemacht hat, jetzt auch noch andere zu bekehren und sich zu rechtfertigen und zu erklären, das ist Gewalt und das ist jenes und das ist mir passiert und das ist das strukturelle System. Es geht auch sehr darum, dass man die Verantwortung selbst ernst nimmt und sagt, hey, boah, habe ich noch nie was von gehört, aber scheint was dran zu sein. Und wenn das jetzt sogar die Freundin oder die Nachbarin oder etc. erlebt hat, versuche ich mal ernst zu nehmen und ich informiere mich einfach mal selbst. Also kann man mit Google ganz viel schon rausfinden und ist auch wieder so ein Ratschlag fürs Leben, ne? Also es gilt ja wieder nicht nur für diesen Themenbereich, aber finde ich, ist ganz oft bei diesen sensiblen Themen der Fall, dass man das nicht ernst nimmt und anstatt sich mal selbst zu informieren, es einfach abtut. Genau. Und was mir auch ein echt großes Anliegen ist, das ist auch so eine Geschäftsidee, die ich irgendwie schon länger in meinem Kopf habe. Ich finde halt, in Geburtsvorbereitungskursen wird dieses Thema überhaupt nicht in die Welt gebracht. Also ich merke das auch bei meinem eigenen Kanal. Die Menschen, die mir folgen, die haben meistens eine traumatische Geburt schon erlebt. Also mir fällt es ganz schwer, irgendwie die Sprache dafür zu finden, wie ich Erstgebärende erreichen kann. Weil ganz oft ist es leider so, dass man gutgläubig und naiv sich in die erste Geburt begibt. Man denkt sich so, ah, ich gehe jetzt mal in die Klinik, die machen das hier ja jeden Tag, den brauche ich ja nicht erklären, was hier zu tun ist. Ich gehe da einfach mal rein und ich begebe mich vertrauensvoll in deren Hände mit der Expertise, die die hier jeden Tag an den Tag legen. Und gerade dann fliegt einem halt oft die Geburt um die Ohren, weil man so gutgläubig da reinläuft. Also mir wird auch manchmal nachgesagt, dass ich mit meinem Profil Angst mache, wobei ich darunter halt leider realistische Aufklärungsarbeit verstehe, um genau diese Situation zu vermeiden. Also es heißt ja nicht, dass jetzt jeder Frau diese Gewalterfahrung passiert, aber man sollte, finde ich, wenigstens mal davon gehört haben, um sich bewusst zu sein, hey, das gibt es. Und wenn ich wirklich sicherstellen will, dass mir das nicht passiert, dann gehe ich vielleicht schon mal mit einem anderen Blick in die Klinik, gucke mal, wie wird denn hier mit Patientinnen umgegangen, wenn ich hier gerade, keine Ahnung, bei der Untersuchung bin, beim Blutabnehmen etc., dann ist man vielleicht auch ganz anders feinfühlig für dieses Thema und man kann zum Beispiel auch anfangen, sich mit den eigenen Geburtsrechten auseinanderzusetzen. Also es gibt ja immer Leitlinien in der Medizin, das sind medizinische Handlungsempfehlungen eigentlich fürs Personal, aber man kann auch als Schwangere oder Gebärende oder jegliche andere Patientin sich dort einlesen und mal ein Gefühl dafür bekommen, wie man eigentlich, wie eigentlich mit einem umgegangen werden soll. Nicht nur in medizinischer Hinsicht, da ist auch ganz viel dieses Medikament dann und diese Untersuchung dann, aber es ist auch endlich was auf dieser empathischen Ebene, dass die Mutter wichtig ist, dass das Baby wichtig ist, dass Bonding wichtig ist. Solche Sachen stehen da zum Beispiel auch drin. Und ich finde, das gehört in jeden Geburtsvorbereitungskurs. Und ich überlege manchmal so, hey, vielleicht mache ich jetzt die neue Geschäftsidee auf und man kann mich als Ärztin buchen und ich erzähle gerne mal. Ich werde eingeladen, ich fahre irgendwie zu Geburtsvorbereitungskursen. Keine Ahnung, ist alles nicht ausgereift. Aber wenn hier anderes medizinisches Personal zuhört, vielleicht inspiriert das die auch dazu, da vielleicht mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Weil auch ganz oft kriege ich Nachrichten von Frauen, die halt leider eine traumatische Geburt erlebt haben. Ey, hätte ich es in irgendeiner Weise gewusst, ich hätte mich informiert, ich hätte mich stark gemacht unter der Geburt. Ah, das ist auch ein wichtiges Thema, am eigenen Mindset arbeiten. Weil ganz, ganz oft fällt es uns Frauen ja generell schwer, Nein zu sagen. Und unter der Geburt ist es halt leider oftmals vonnöten, Nein zu sagen, weil sonst wird halt einfach 0815 gemacht und dann wird Oxytocin angehangen, wenn die Venen der Hebamme, die da leider so viel zu tun hat nachts, nicht stark genug sind. Oder das sind alles Dinge, die einfach so passieren, wie du auch meintest. Es ist dann irgendwie so ein Vorgang, in dem man halt reingepresst wird und dann läuft das halt so. Und ich kann nur sagen, ich kenne es selber auch, ich kann auch nicht gut Nein sagen, ich arbeite gerade dran. Und wenn man das vorher schon nicht gut kann, dann kann man das in so einem ganz neuen Umfeld, wo plötzlich dann ja auch diese weißen Kittel andauernd vor einem stehen, die ja sowieso schon so ein autoritäres Verhalten irgendwie an den Tag legen oder auch ausstrahlen. Also sind wir auch alle mit groß geworden, dass man irgendwie immer noch Berufsarzt, Ärztin so mit großen Augen bestaunt. Also dann wird man sicherlich auch nicht da plötzlich Nein sagen können. Darauf will ich hinaus. Genau. Ich glaube, das wären erstmal so ein paar Punkte, die ich gerne euch da draußen mit auf den Weg geben würde.
Ja, sehr umfassend, richtig gut. Ich glaube, Melanie, du inspirierst damit auch andere, die in ähnlichen Bereichen tätig sind oder auch betroffene Mamas eben und betroffene Familien. Und ich bin total gespannt, was aus deinen Ideen noch alles erwachsen wird. Und ich finde auch gut, dass du nochmal auf das Thema Mindset eingegangen bist, denn ein Thema, was einen selber bewegt, weil man selber davon betroffen ist, das fühlt sich erstmal schwer an. Aber wenn man darüber spricht, dann erkennt man, glaube ich, recht zügig, dass man niemals alleine mit diesem Thema dasteht. Denn man steht mit ganz vielen anderen Menschen für dieses Thema ein und letztlich dann eben nicht nur für sich, sondern auch für diese Menschen und das finde ich mit am wichtigsten, für die Generation der Zukunft. Denn der Wunsch wäre ja, dass die Generation der Zukunft diese Form der Gewalt in der Geburtshilfe hoffentlich nicht mehr erleben muss. Das wäre ja auf jeden Fall ein schönes Ziel.
Total, das hast du super schön gesagt. Und wenn wir uns selbst noch nicht so richtig wert sind, weil wir vielleicht mit unserem Selbstwert zu tun haben etc., was vielleicht viele Frauen kennen, immerhin ist ja auch unser Baby mit im Spiel, ne? Also wir machen das ja nicht nur für uns, wir machen das ja auch für die Geburtserfahrung unseres Babys. Das finde ich auch immer noch mal so empowernd. Also da wird bei mir richtig die Löwin, dieser Löwinnenanteil in mir wach. Und wenn ich es nicht für mich selbst mache, dann mache ich es für mein Baby. Also es ist, das ist, da wird der Grundstein gelegt für die Beziehung zu meinem Kind, für meine Mutterschaft. Genau, und auch jetzt, mein Baby ist 10 Monate alt. Ich hatte eine selbstbestimmte Geburtserfahrung, auch nicht zu allen Aspekten. Es arbeitet auch immer noch mal so ein bisschen in mir nach, wo ich so im Nachhinein merke, ah, das hätte anders laufen können. Und ah, jetzt habe ich noch mal einen ganz anderen Blickwinkel gewonnen. Genau, also aber anderes Thema. Aber ich merke, wie kräftezehrend Elternschaft ist, Mutterschaft ist, in was für Prozesse ich da reingeworfen werde. Und wie hätte ich das bitte handeln sollen, hätte ich keine gute Geburtserfahrung gehabt, die mich irgendwie empowered hätte und mir nochmal so den extra Klaps gegeben hat, hey, und du kannst alles auf dieser Welt schaffen, wenn du diese Geburt so gemeistert hast, wie du sie gemeistert hast, ne? Ja, und das wünsche ich uns einfach allen, dass wir da, ja, mit dieser extra Portion Kraft in die Mutterschaft starten dürfen, mit unserem Baby.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Melanie. Das sind wundervolle Abschlussworte und ich habe das Gefühl, du hast uns hier heute auch einen kleinen Pep-Talk gegeben und nicht nur über ein so schweres Thema aufgeklärt, sondern eben auch motiviert, dafür laut zu werden und dafür aufzustehen. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörende, nehmt diese Power und diesen Löwenanteil mit, den Melanie hier heute angesprochen hat. Und ja, denke, dass er oder hoffe, dass er genauso viel mit euch macht und bewegt wie bei mir. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Macht immer wieder Spaß.
Und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder hier. Bis dann, Melanie.
Danke, mach's gut.
Das war der heutige Podcast zum Thema erlebte Gewalt in der Geburtshilfe, was du jetzt tun kannst. Und ich bin noch ganz berührt von Melanies Worten und weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Bedürfnis, mit euch in den Austausch zu gehen, wie ihr diese Folge empfunden habt, sowohl wenn ihr Gewalt in der Geburtshilfe erlebt habt, als auch wenn ihr euch noch nicht so sicher seid oder vielleicht habt ihr euch ja heute in diesem Interview wiedergefunden an manchen Stellen oder aber eine Geburt steht euch bevor. Deswegen schreibt uns super gerne, geht mit uns in den Austausch und berichtet, was diese Folge mit euch gemacht hat. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.